Für diesen 18. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest gibt uns die Ordnung der EKD einen Abschnitt aus dem Brief Jakobus im Kapitel 2. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann auch der Glaube ihn selig machen? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester bloß wäre und Mangel hätte an der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was zum Leibe nötig ist, was hilfe ihm das? So auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Das tust du wohl daran. Die Teufel glauben das auch und zittern. Willst du aber erkennen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar zu opfern bereit war? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat, mit seinen Werken und durch die Werke der Glaube vollkommen geworden ist. Und so ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und ward ein Freund Gottes geheißen. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Ist nicht desgleichen die Hure Rahab durch Werke gerecht geworden, dass sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Liebe Geschwister, vor einer Woche hatte ich zu predigen in Jesingen. Das ist ein paar Kilometer von uns weg. Da war über ausgerechnet diese Prostituierte Rahab zu berichten. Sie war ja todesmutig und hat es gewagt, Hochverrat zu üben für diese Königsherrschaft in Jericho. Und das galt dem Schreiber als Glaubenstat. Hochverrat als Glaubenstat. Ihr, der Kanaaniterin aus Jericho, hat der Herr den Glauben geschenkt, das Vertrauen, dass sie sagen konnte, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Und mit diesem Glauben hat sie gewissermaßen Karriere gemacht in Israel und wurde doch tatsächlich zur Urgroßmutter des Königs David. So berichtet jedenfalls Matthäus in seinem ersten Kapitel. Und heute erinnert uns Jakobus wieder an diese Frau. Also offensichtlich ist das etwas Wichtiges. Und empfiehlt sie als Glaubensheldin, als Demonstration dafür, dass aus rechtem Glauben auf jeden Fall auch etwas werden muss, eine rechte Tat. Überhaupt, diese Frauen im ersten Kapitel des Neuen Testaments, des Zweiten Testaments, richtig, das sind Glaubensheldinnen ganz eigener Art. Und es scheint mir, dass Gott Spaß daran hatte, an entscheidenden Stellen der Gottes- und Weltgeschichte Frauen einzusetzen, Frauen zu berufen und sie zu befähigen, ganz außerordentliche Taten zu vollbringen. Es fängt an mit Tamar. Tamar war die Schwiegertochter des Jakobs Sohnes Juda, bis heute Judäa, ganz wichtig. Und um ein Haar wäre dieser Stamm ausgestorben. Sie hatte zwei Söhne von dem Juda zur Ehe gekriegt. Der Ger, Fremdling eigentlich, der Ger und der Onan. Der Ger war gestorben, Gott hatte keinen Gefallen an ihm, ließ ihn sterben, so berichtet die Bibel. Und dann der Onan, der hat zwar so getan, als ob er der Mann wäre, aber hat dafür gesorgt, dass er keine Nachkommen für seinen Bruder erzeugt. Und das hat Gott auch nicht gefallen. Drum ließ er den Onan aussterben. Und dann war da noch ein Dritter, der Schela. Der Judah, sein Vater, sagte, Tamar, wart noch ein bisschen, bis der groß ist. Aber im Herzen hat er gedacht, wahrscheinlich hat die Tamar da irgendwas gemacht. Wahrscheinlich ist die schuldig, dass die beiden Männer gestorben sind. Kann doch nicht sein, dass meine Söhne da einfach so sterben. Geht doch gar nicht. Da muss doch die Tamar schuldig gewesen sein. Aber die Tamar war dadurch, auch als der Schela größer geworden ist, war in ihrer Würde extrem verletzt. Auch in ihrem Recht. Denn eigentlich gehört das zu den heiligsten Pflichten, dass wenn der Bruder stirbt, dass man dann dran ist, die Ehe zu vollziehen, damit der Bruder Nachkommen kriegt. Und die Kinder vom Schela wären also die Kinder vom Geher geworden. Aber die Tamar war sehr verletzt. Und die Frage ist, wie kommt sie zu ihrem Recht? Was macht sie mit ihrer in den Staub getretenen Würde? Und das ist nun schon eine ziemliche Kutzpe, heißt mir das, glaube ich, was sie dann gemacht hat. Sie hat gedacht, wenn ich jetzt schon meine Würde verloren habe, dadurch, dass der Judah mir den Schela nicht gibt, dann kommt sie auch gar nicht mehr drauf an. Und sie zieht ihre Witwenkleider aus und sitzt sich an den Straßenrand, als der Judah gerade kommt, und spielt mit verhülltem Haupt eine Prostituierte und lässt den Judah zu sich kommen, verführt ihn und wird tatsächlich von ihm schwanger. Nun, Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich, und das Ende vom Lied ist, dass der Judah ganz, ich möchte mal sagen, saublöd dasteht. Aber immerhin, er gibt zu und sagt, die Tamar ist gerechter als ich. Die ist gerecht, die weiß, was richtig ist. Ich habe es nicht gewusst. Päh. Aber es ehrt ihn auch, dass er dann wirklich Abstand nimmt von der Tamar und nicht weiter mit ihr verkehrt. Aber tatsächlich, die Tamar steht im Stammbaum Jesu und sie wird die Ururgroßmutter von Jesu, von David. Und kriegt auch ihre Würde wieder, auf ganz besondere, eigenartige Weise. Selbst die Leute in Bethlehem, als dann später die Ruth von dem Boas gewonnen wird, segnen die Leute von Bethlehem, segnen die Ruth und den Boas, Gott, mache dich wie Peretz, wie das Haus Peretz, schenke dir viele Kinder und mache dich fruchtbar für alle Zeit. Und da wird ausdrücklich gesagt, Gott mache dich wie Peretz und das Haus Peretz, den die Tamar dem Judah geboren hat. Also die Linie von Judah soll weitergehen auf diese abenteuerliche Weise. Und war mit dem Judah unterwegs. Ganz anders die Ruth. Was hat sie für einen Glauben gebracht? Was für ein Schritt. Sie lässt ihre moabitische Heimat hinter sich, bricht alle Brücken ab. Auch sie war beschenkt mit dem Glauben, dass der Gott Israels Gott ist, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, gehe ich auch hin. Wo du bleibst, bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird dich und mich scheiden. Unglaublich, was dieser wagt. Aber es scheint, Gott hat sie dazu beauftragt und sie wird doch tatsächlich die Urgroßmutter von David. Die dritte Frau, Frau Maria, ist die Bathseba, die Ehefrau des Hethiters, Uriah. Die Geschichte brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Sie steht einerseits dafür, dass David, der Mann nach dem Herzen Gottes, nicht gefeit ist gegen tiefen Fall, inklusive Ehebruch und heimtückischem Mord. Aber was ist sie für eine Frau? Nach der Witwenzeit wird sie die Frau des Mannes, der ihren rechtmäßigen Ehemann umgebracht hat. Das ist ein Ding. Und sie schenkt David den Salomo und gibt ihn zur Erziehung dem Propheten Nathan, also genau dem Mann, der Davids Unrecht aufgedeckt hat. So stellt sie sich unter dieses Bußwort Nathans. Sie macht vorwärts und bleibt nicht am vergangenen Unrecht hängen. Das ist so richtig die Art Gottes, die sie da eingefangen hat. Sie steht aber auch dafür, dass aus schweren Fehlern Umkehr und Vergebung möglich ist. Nathan gibt dem Salomo den Kosenamen Jedidja, Geliebter des Herrn. Freilich bleibt Gottes Strafwort in Kraft. Von deinem Haus soll das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Scheint, dieses Strafwort sei bis heute gültig, bis auf diesen Tag. Was wird wohl sein, wenn Israel diesen Jesus mit seinem ein für allemal Opfer als seinen Messias annimmt, der gekommen ist, Sünden wegzunehmen? Gott war am Wirken damals bei diesen Frauen im Stammbaum Jesu, hat sie zu ganz unterschiedlichen Taten geführt. Was für Werke haben sie gebracht? Die Tamar hat die Fortpflanzung von Juda ermöglicht, hat die Rahab ermutigt, Josua und das ganze Volk mit der Gewissheit zu versorgen, jawohl, ihr werdet dieses Land gewinnen. Und die Bathseba hat von einem Neuanfang nach schwerer Schuld geredet. Haben sie alle Bahn gemacht für die letzte der Frauen, für die Maria? Auch sie bekennt auf ihre Art, dass dieser Gott Israels im Himmel oben Gott ist und auch hier auf der Erde. Und sie bekennt, dass dieser Gott bis heute wirkt und wirken wird. Und dass sein Wirken noch nicht am Ziel ist. Seine Barmherzigkeit, so sagt sie, währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm. Er zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. So hat er geredet zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und wo diese Dinge, was die Maria da bekennt, was ihr Gott gezeigt hat, da ist nach ihrer Glaubensüberzeugung Gott am Werk, auch wenn er dazu Menschen auf ganz unterschiedliche Weise einsetzt und gebraucht und in Dienst nimmt. Glaube ohne Werke, fragt Jakobus. Niemals. Marias Werk, sie stellt sich dem göttlichen Plan zur Verfügung. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Nicht ohne vorher mit dem Engel zu diskutieren, wie das denn passieren soll, und seinen Trost zu empfangen, dass auch die Elisabeth in ihrem Alter noch schwanger geworden ist. Sie stellt sich zur Verfügung, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin die Magd des Herrn. All ihre Vorläuferinnen im Stammbaum waren nur verwegene oder notgedrungene Wegzeichen in Gottes Geschichte. Für uns heute, Frauen und Männer, bleibt aber die Frage, was will Gott aus meinem Glauben heute machen? Was will der Glaube an diesen unglaublichen Gott von mir hervorgebracht wissen? Er ist ja auch heute am Werk, selbst im 21. Jahrhundert. In Eislingen und in Jesingen und in Kanaan und in Israel, in Amerika, in Ukraine und wo auch immer. Er ist am Werk und was uns auch passiert und begegnet, an unserem Platz, wo er uns hingestellt hat, da will er uns haben. Und er weiß und will und kann und wird aus unserem Glauben Gutes wachsen lassen. Kleines oder Großes, Mutiges oder Kleinmütiges, je nachdem. Vielleicht schenkt er uns, dir und mir, die Ehre, dass wir dabei bei seinem Werk mit Hand anlegen dürfen. Wie Paulus schreibt, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Schauen wir auf ihn. Wenn er uns Glauben geschenkt hat, dann wird er uns diesen Glauben auch erhalten, selbst wenn wir mal Dummheiten gemacht haben. Gott sei Dank. Dieser Gott oben im Himmel und unten auf der Erde ist der Herr auch unseres Glaubens. Und die Frage ist nicht, was mache ich aus meinem Glauben? Ich habe einen Glauben. Die richtige Frage ist die, was soll ich im Gehorsam gegen Gottes Stimme anpacken und durchziehen? Wie soll Gottes Liebe durch mich zu dem und zu jener kommen, damit er immer mehr alles in allem wird? Und damit alle Welt sieht, dieser Gott Israels ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Er ist mit ganzem Herzen interessiert am Wohlergehen sämtlicher Menschen und Völker. Auch der Palästinenser, auch der Russen. Tja, aber wenn nun der Paulus, der Bruder Paulus von Jakobus, der andere Apostel, wenn der nun aber hergeht und betont, dass vor Gott allein der Glaube gerecht macht, etwas anders als der Jakobus, die haben vielleicht ein bisschen miteinander gestritten, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, wenn der sagt, nur der Glaube macht gerecht vor Gott, dann, liebe Geschwister, tröstet mich das in einer Weise, wie mich sonst nichts trösten kann. Wenn mir in der Nacht oder am Tag die Last mangelnder Werke auf die Seele drückt, wenn mir einfällt, dass ich da oder dort eine Glaubenstat unterlassen oder vielleicht mal was ganz Ungläubiges getan habe. Wem fiele nicht ein, wo der Glaube in all den Jahren auch mal kraftlos und fruchtlos war und keine oder nur ganz wenig Jesus-ähnliche Ausstrahlung hervorgebracht hat? Oder wo ich gar falsch abgebogen bin, wo ich Gnade brauche, um umzukehren? Ja, du, mein Gott, kennst und liebst mich. Jesu Opfer am Kreuz ist dafür das Siegel. Und du stellst mir Brüder und Schwestern an die Seite, die gleich mir nicht von ihrem Werk und ihrem Stolz darauf leben, sondern die sich wie ich auf deine Gnade angewiesen wissen. Sie sprechen mit Nikolaus Zinzendorf: So will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an gut und fromm, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Ist doch super, dass wir Schwestern und Brüder um uns haben. Gut, dass wir einander haben, oder?